Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich begrüße Sie aus dem Herzen der bedeutenden europäischen Metropole St. Petersburg zu dieser wirklich außerordentlichen Spezialserie über Sehenswürdigkeiten und Meilensteine in der Geschichte dieser hochfaszinierenden Stadt. Mein Ziel ist es, einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung zu leisten. Journalismus sollte wie jede kulturelle Errungenschaft Brücken bauen und nicht nur Brücken abreißen oder in Brand stecken, was ja leider in unserem Gewerbe gelegentlich auch der Fall ist, vor allem auch in den heutigen gesponnenen, verrückten Zeiten. Und deshalb hier ein Kontrapunkt, meine Damen und Herren, eine Serie aus Russland, aus dem Land, in dem man ja eigentlich gar nicht sein darf. Aber Sie kennen mich, wenn etwas verboten ist im Giftschrank, dann muss ich einfach hin. Und das hier ist nun wirklich sehr, sehr lohnenswert, einzusteigen, sich einzulassen, sich inspirieren zu lassen von St. Petersburg. Viele unter Ihnen werden die Stadt besser kennen als ich. Ich bitte um Verständnis. Ich bin zum ersten Mal hier gewesen 1993, damals 92. Damals sah es noch ganz anders aus, im Dezember nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Man hat uns gesagt, abends dürft ihr gar nicht rausgehen. Ich war als Sportjournalist dort, habe über den Izvestia Cup berichtet, ein bedeutendes Eishockey-Turnier. Und es waren marodierende Gangs hier zugange, die Häuser versteckt hinter Baugerüsten. Jetzt ist alles in voller Pracht zu bestaunen, zu bewundern. Ich werde Ihnen am Schluss dieser Sendung hier noch einen kleinen Kameraschwenk gewähren. Was wir im Hintergrund sehen, ist natürlich das Wahrzeichen von St. Petersburg, das hochberühmte Winterpalais, Schauplatz der russischen Geschichte, Schauplatz der zaristischen Prachtentfaltung, aber auch Symbol des Sturzes, der Revolution, des Zusammenbruches, auch der Arroganz der Macht und des Reichtums gegenüber der Armut in einem Russland, das eben aufgrund der großen Spannungen innerhalb der Gesellschaft, der Kontraste letztlich zu diesem kommunistischen Revolutionsexzess, zu dieser ganzen Explosion dann gewissermaßen gerutscht, geschlittert ist, werde im Verlauf der Sendung darauf zurückzukommen versuchen. Dieses Winterpalais war von 1732 bis 1917, bis zum Sturz der Romanows, Hauptsitz der Zaren, also der Königssitz. Hier gab es unzählige Bälle, gewaltige Empfänge und im Eingangsbereich befindet sich eine riesige Treppe, mit der die Zaren damals ihre Gäste beeindruckt haben, die Jordan-Treppe, so ist sie zu nennen. Zwischen 1754 und 1762 ist das Palais in dieser heutigen Form erbaut worden. Es ist dann im 19. Jahrhundert auch mal ausgebrannt. Man musste das rekonstruieren, innerlich mit Stahlaufbauten, mit englischen Ingenieuren, die da geholfen haben. Und diese barocke Prachtpalastarchitektur, die stammt von einem italienischen oder man muss sagen von einem italienischstämmigen eingebürgerten Architekten namens Bartolomeo Rastrelli. Er hat unter der Zarin Elisabeth eben von 1764 bis 1754 bis 1762 dieses Palais erbaut mit unglaublichen Zahlen. 1500 Zimmer, 1800 ungrad Türen, über 1900 Fenster sind da eingebaut worden, gewaltige Säulen, riesige Statuen. Und da sehen Sie natürlich auch schon etwas das Problem dieses Zarentums, die ganze Monumentalität darauf angelegt, hier die Leute zu erschlagen, zu überwältigen, während draußen in der Landschaft das arme Volk, das Bauernvolk zum Teil verhungert ist. Das ist die Situation gewesen über viele, viele hundert Jahre in Russland. Und das hat eben zu jenem grummelnden Unbehagen, zu jenem explosiven Unbehagen geführt, das dann eben in den 1917er Jahren sich im Rahmen der Oktoberrevolution der Kommunisten Bahn brechen sollte. Ein wichtiges Datum allerdings im Winterpalais. Noch vor der Oktoberrevolution war das Jahr 1905, und zwar Januar 1905, der 22. Januar, um ganz genau zu sein. Dann sind hier auf dem Schlossplatz Arbeiter gekommen, um dem Zaren Nikolaus II., dem letzten Romanow-Zaren, eine Petition zu übergeben. Sie wollten eine Verbesserung ihres Loses herausarbeiten, die soziale Frage, die damals in vielen Ländern virulent wurde. Aber die Zaren hatten kein Musikgehör. Sie ließen ihre Soldaten auf die friedlich sich annähernden Arbeiter schießen. Hunderte kamen zu Tode, und das war gewissermaßen der Anfang vom Ende der Zarenherrschaft. Da hat die Dynastie sehr viel von an Respekt und Anerkennung beim Volk verloren. Das wurde dann im Zuge des Ersten Weltkriegs, den die Russen ja als Verlierer, die Zaren als Verlierer hinnehmen mussten. Das hat dann zum Sturz auch der Romanow-Dynastie geführt. Das nächste Datum, 7.8. November 1917, Oktoberrevolution. Der Sturm der Bolschewisten auf das Winterpalais, groß inszeniert von den Ästheten und Ideologen des Bolschewismus, nicht zuletzt vom berühmten Regisseur Sergei Eisenstein. Da ist der Mythos über die Wirklichkeit gegossen worden. Was stimmt, ist, dass der Panzerkreuzer Aurora das Auftaktsignal gegeben hat zu diesem Sturm aufs Winterpalais. Aber es ist hier nicht zu einer großen Schlacht gekommen, wie die Revolutionsromantiker dann das dargestellt haben. Nur noch ein paar Kadetten und ein Todesbataillon an Frauen verteidigten den Palast, und die hier noch angesiedelte Regierung hatte bereits resigniert, eine provisorische Regierung, und die warteten dann im Grunde auf ihre Verhaftung. Also so wie das dann stilisiert wurde zum Heldenakt, das sind Fake News, das ist ein Mythos, aber wer die Mythen kontrolliert, meine Damen und Herren, der kontrolliert die Macht. Das ist nichts Neues in der Geschichte, und auch Fake News sind keine Erfindung von Donald Trump oder seinen Gegnern. Fake News sind ein steter Begleiter der Menschheit, und sie sind auch immer wieder gezielt eingesetzt worden, um eben den Machtinteressen der Herrschenden zu dienen, und das war hier ganz ausgeprägt der Fall. Also dieses Winterpalais ist zum einen jetzt hier prächtig illuminiert, das Symbolbild eben von Macht, Prunk, Reichtum und Pracht. Zugleich ist es aber auch ein Monument des Scheiterns, des Sturzes, eben der Arroganz der Macht, die dann den Unwillen breitester Kreise gegen sich angestachelt hat und sich am Schluss dann nicht mehr halten konnte. Die Bolschewisten, die sich an die Stelle der Zaren gesetzt haben, Lenin zuerst, der Revolutionsführer, der ja aus der Schweiz gekommen ist, wir haben über ihn auch schon eine Sendung gemacht, sein Nachfolger Josef Stalin, der heute in Russland eher wieder positiv gesehen wird als starker Verteidiger des Vaterlandes. Die totalitären, verbrecherischen Exzesse, über die legt man dann eher den Mantel des Schweigens und des Vergessens. Auch wenn man mit jungen Leuten spricht, eine durchaus vorhandene Sensibilität für diese historischen Abgründe. Aber es ist nicht so, Sie sehen, hier ist also immer noch sehr viel los gegen Mitternacht. Am Abend Passanten auf diesem Platz, daneben übrigens noch Konzerte im Gang und so weiter. Also die Bolschewisten, die hier gekommen sind, Stalin dann auch, mussten schließlich auch weichen, auch sie an den Widersprüchen ihrer Herrschaft gescheitert und auch an der Arroganz der Macht. Michail Gorbatschow dann in den 90er Jahren, der letzte Chef der Sowjetunion, ein Held im Westen, allerdings in der russischen Erinnerung ist er als Verlierer vom Platz gegangen. Bevor wir auf die 90er Jahre noch ganz kurz zu sprechen kommen, ein anderes wichtiges Element in der Geschichte dieses Winterpalais. Seit 1917 ist es Teil der Hermitage, einer der größten Kunstsammlungen der Welt. Über 2,7 Millionen Exponate, Rembrandts, Picassos, also alles, was das Kunstfreundeherz begehrt, ist da zu finden. Installiert hat das Ganze diese Hermitage Katharina die Große, die deutschstämmige Zarin, die mit großem Erfolg und harter Hand und auch sehr vielen Amuren das Land regiert hat 1764. Und diese Hermitage ist nach wie vor eine riesige Attraktion hier in St. Petersburg. Übrigens eine wunderschöne Stadt, das ist ja ein Klischee, aber mit den Flüssen, eben der Neva, den verschiedenen Kanälen. Und ich zeige Ihnen dann gleich noch den Rundblick. Wir waren beim Untergang der Sowjetunion 1991. Es setzte dann die Phase Jelzin ein. Am Anfang durchaus erfolgsversprechend, verheißend. Aber die 90er Jahre, ich habe es angetönt, waren eine Zeit des Zerfalls, der Auflösung, der Verwesung des einstigen Kolosses. Russland lag am Boden, gedemütigt, geschlagen, und der Westen hat dort eben den großen Fehler gemacht, ja, die Russen dann noch etwas, das auch spüren zu lassen, dass sie nicht mehr jene Macht seien, die sie einst gewesen sind. Und diese 90er Jahre eben hier in St. Petersburg, in Moskau, das war auch eine Zeit der entgrenzten Kriminalität, der Bereicherung, ein Raubtierkapitalismus im Wortsinn, und Jelzin am Schluss seiner Regentschaft Alkoholiker, schwer krank, aber etwas, und das halten ihm auch ja, viele Russen heute nach wie vor selbstverständlich zugute, ist, dass er einen unbekannten Mann namens Wladimir Putin zum Ministerpräsidenten und dann zum Präsidenten machte, den ersten Nicht-Alkoholiker seit langer Zeit auf dem Moskauer Thron, auch eine Art Zar, der damals seine Herrschaft installierte. Und viele Russen jetzt der älteren oder mittelalterlichen Generation, die kennen eben diese Wirren der 90er Jahre noch, und sie anerkennen, sie würdigen die Leistung ihres Präsidenten Putin, dass er hier das Land wieder in Ordnung gebracht hat, den Russen Stolz, Geltung und auch einen gewissen Wohlstand verschaffen konnte. Vieles ist heute propagandistisch eingefärbt aufgrund des Ukraine-Kriegs, jetzt was an westlichen Einschätzungen über Russland verbreitet wird. Natürlich kann man da vieles kritisieren, und die Staatsform entspricht nicht dem, was wir als Schweizer haben möchten. Ich will auch keinen Wladimir Putin im Bundeshaus, aber ich glaube, es käme auch nicht wahnsinnig gut heraus, wenn jetzt unser Bundesrat hier die Geschicke Russlands lenken würde. Wir Schweizer, an kleinstaatliche, kleinräumige Verhältnisse gewöhnt, haben ja nicht die geringste Vorstellung, was es heißt, in so einem Land zu leben mit 12 Zeitzonen. Und schon gar nicht wissen wir, wie man so ein Land regieren kann. Deshalb mahne ich immer auch zu Demut, bevor man über einen Staat und über die Regierung den Stab bricht, sollte man sich doch Mühe nehmen, sich auch in diesen Kontext hinein zu versetzen, eben zu verstehen, zu versuchen. Das heißt ja nicht, dass man alles rechtfertigen oder entschuldigen will, aber verstehen, Verständnis entwickeln, das ist in der heutigen Zeit wichtig. Und das ist auch ein Ziel hier meiner Sendung, Sie zu inspirieren. Es gibt ja nicht nur die Politik, sondern es gibt eben auch die Kultur. Und da stellt man fest, hier in St. Petersburg, die große Verbundenheit. Dieses Russland, dieses St. Petersburger Russland, ist fraglos Teil der europäischen Kultur, der europäischen Zivilisation, auch wenn wir momentan in einer Zeit leben, in der man uns einreden möchte, dass Russland nicht mehr zum Abendland, nicht mehr zu Europa gehört, sondern ein Barbarenstaat jenseits des neuen eisernen Vorhangs sei. Ich weigere mich, das zu akzeptieren. Und ich glaube, es ist auch nicht hilfreich, sich in diese Form der extremen Zuspitzung und der Gegensätze zu bewegen. Zum Abschluss dieser Sendung, ich habe es jetzt hier schon mehrfach versprochen, möchte ich einen kurzen Kameraschwenk versuchen, damit Sie einen Eindruck bekommen von diesem Schlossplatz hier. Eben, wir zeichnen auf etwa um 23.30 Uhr. Ich bin heute in St. Petersburg angekommen, habe gedacht, ja, ist nicht schlecht, noch eine Sendung hier zu machen. Sie sehen also, das ist natürlich schon ein gewaltiges, monumentales Sondersetting, das wir sehen. Noch die grün illuminierten Bäume, weitere Paläste, und jetzt rückt dann gleich wieder das Winterpalais ins Bild. Glanz und Elend Russlands hier verdichtet vor dieser gewaltigen barocken Prachtkulisse. das meine erste Sendung aus St. Petersburg, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich zurück. Bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren. Prüfen Sie auch kritisch, was ich hier gesagt habe. Schicken Sie mir Anregungen und beschäftigen Sie sich mit der uns im Moment so fremdscheinenden russischen Kultur aufgrund der kriegerischen Verstrickungen, die leider auch immer wieder zu besprechen und in den Blick zu rücken sind. Aber ungeachtet all dessen und ungeachtet all der Abgründe, die wir immer wieder sehen, bilden wir uns ja nicht ein, dass wir das Gute verkörpern, exklusiv und ausschließlich, und die anderen nur für das Böse stehen. Kriege gab es schon immer. Der Westen hat viele Kriege angezettelt. Blut klebt da an der westlichen Zivilisation und natürlich auch die Russen. Sie waren keine Heiligen. Ein Staatsgebiet über 12 Zeitzonen, das bringt man nicht zusammen mit Handauflegen und Fußzonenreflexmassage. Aber wir vermeiden Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit, versuchen hier etwas Demut zu praktizieren und staunen einfach vor der kulturellen Wucht und Pracht der Überlieferung dieser Überbleibsel des Zarentums, die ja heute eine schöne Ironie der Geschichte der Bevölkerung, dem einfachen Volk wie mir und dir, offenstehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's. Bis bald und einen schönen Tag.